Fallende Zinsen, steigende Kreditvolumen, die Wohnungsnachfrage kehrt zurück. Seit 2022 sind immer weniger Kredite für Immobilienkäufe vergeben worden. Wie aber neue Daten zeigen, zieht die Kreditnachfrage wieder an. Exklusive Daten unseres Kooperationspartners Interhyp zeigen überdies, dass die Kunden sich an die neue Lage anpassen. Was bedeutet das für den Immobilienmarkt 2025? Das ist unser Thema in der heutigen 1a-Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Wie haben sich die Kreditzinsen und das Kreditvolumen seit 2022 entwickelt? Die Zinsen sind trotzdem noch deutlich höher als 21. Wie können Haushalte diese Belastung tragen? Wie sieht es in den Großstädten aus? Wer kann sich eigentlich Wohneigentum in den Metropolen noch leisten? Und was sagen all diese Daten über die Perspektiven für den Wohnungsmarkt aus? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß!
Gemeinsam mit der Interhyp, dem Spezialisten für private Baufinanzierung, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert, aber unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage der Immobilien-Podcast und heute ist eine besondere Folge, da kommen wir aber gleich noch zu. Erstmal schnell aufs Zinsenthema, wollte ich gerade sagen. Also das Thema sind die Zinsen, es geht um Kreditvolumina, ihr habt es alle längst im Titel gelesen und da müssen wir natürlich heute mal so ein bisschen wissenschaftliche Perspektive drauf loslassen. Wie hat sich das entwickelt, wie ist das einzuordnen für die Zukunft und was wollen wir eigentlich genau jetzt noch im Immobilienmarkt? Jedenfalls könnte man diese Frage ja formulieren und dafür brauchen wir ihn. Unseren weltberühmten und bekannten und allseits beliebten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
So, Michael heute im Institut der Deutschen Wirtschaft, das erkennt man für all diejenigen, die uns auf YouTube folgen. Im Übrigen, vielleicht müssen wir ganz kurz eine Sache nochmal sagen. Wir sind ja seit zwei Staffeln jetzt, also seit einigen Folgen, sind wir ja auch so richtig mit dem Video auf YouTube unterwegs. Und ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr alle mal ganz kurz darüber wechselt und uns ein Abo dalasst und irgendwie vielleicht auch ein Like und so, das wäre super. Dann könntet ihr nämlich auch sehen, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, Michael im Institut der Deutschen Wirtschaft hat diese wunderbare intellektuelle Bücherwand hinter sich. Das ist der Hammer. Genau, die hat eine Besonderheit. Man darf keine Bücher daraus nehmen, damit sie immer schön aussieht, wenn Michael hier seine Aufnahmen macht.
Lesen verboten.
Lesen verboten. Genau, gut, dass wir keine Inhalte aus der Bücherwand hier im Podcast besprechen. Aber, und das ist die zweite persönliche Anmerkung, es ist die 200. Folge passiert. Nämlich die letzte Folge, die ihr letzte Woche gehört habt, war die 200. Und das wollen wir hier in dieser 201. Folge ein wenig feiern, jedenfalls mit diesem Hinweis. Herzlichen Glückwunsch, lieber Michael, du hältst es inzwischen seit über 200 Folgen mit mir aus.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Wer hätte das gedacht?
Ja, ist schon krass, ne? 200 Folgen, das sind jetzt so über 100 Stunden Aufnahme.
Ja.
Also man kann eine Woche füllen, indem man nur 1a-Lage hört.
Ne? Ja, genau. Und je nachdem, es gibt ja auch Hörer, sie hatten es schon gesagt, die nutzen uns zum Schlafen. Also es ist ein Hörer, von dem wir das wissen, aber da könnte man eine Woche durchschlafen. Oder ganz viel über den Immobilienmarkt lernen. Aber es ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Es ist ja ein ungeplantes Corona-Kind geworden. Also wir hatten das schon geplant und dann kam Corona. So, aber seitdem, das ist schon echt, naja. Gut, herzlich willkommen jedenfalls, wenn du das erste Mal dabei bist, lieber Hörer, liebe Hörerin, und herzlich willkommen zurück an all die anderen, die jetzt seit Ewigkeiten da sind. Es sind auch tatsächlich immer mehr, insofern auch das Thema YouTube, wie gesagt, ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr uns da einmal einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo vielleicht auch, das wäre grandios. Genau, So, aber jetzt zum Thema. Jetzt haben wir echt genug Off-Topic hier gemacht. Das machen wir ja eigentlich nicht. Wir fragen uns ja auch selten, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir, Michael? Das könnten wir ja jetzt irgendwie die nächsten 100 Mal so durchhalten. Wie geht's dir heute? Das interessiert niemanden. Aber mich eigentlich.
Hauke sieht heute ein bisschen blass aus.
Ja, das liegt daran, dass es hier in Hamburg überhaupt nicht hell wird und ich leider nicht es geschafft habe, mich vor meine intellektuelle Bücherwand zu setzen im Büro, beziehungsweise bei uns im Besprechungsraum. Und deshalb, wir haben uns im Homeoffice sitze und es fehlt das Licht. Unser wunderbarer Ole Hilbert, der unsere Postproduktion macht, der wird versuchen, mir ein bisschen Rouge aufzulegen, dann bin ich nicht ganz so blass. Vielleicht hat er auch noch ein Bäumchen, das er hier mit ins Bild reinstellen kann und so. Genau, nun aber zurück zum Thema. Also fallende Zinsen, steigende Kreditvolumen ist unser Thema. Die Wohnungsnachfrage ist jetzt also wieder voll im Aufschwung. Jedenfalls könnte man diese Idee haben, ne? Wenn die Zinsen runterkommen, dann geht die Nachfrage nach Immobilien hoch. Jedenfalls das ist die sehr verkürzte Formel. Aber lass uns mal ganz kurz überlegen, wo kommen wir eigentlich her? Kreditzinsen und Kreditvolumina seit 2022. Vielleicht mal ganz kurz so eine historische Einordnung. Wo kommen wir eigentlich her und wo stehen wir eigentlich heute? Michael, hau mal einen raus.
Ja, ganz so historisch wird's nicht. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf die Zeit vor 22 schauen, dann stellen wir fest, so im Durchschnitt gab es etwa 20 Milliarden Euro an neuen Krediten pro Monat. So im März 2022, wir erinnern uns, das war kurz nach Anfang des Ukraine-Kriegs. Es war allen irgendwie bewusst, es passiert auch was am Kapitalmarkt, die Zinsen steigen. Damals hatten wir einen Peak erreicht von 32 Milliarden Euro Kreditvolumen in diesem einen Monat. So, und danach ging es eigentlich kontinuierlich runter bis auf 12 Milliarden Euro pro Monat. Und wenn wir jetzt aber mal schauen, so langsam zieht das Ganze wieder an. Ich habe jetzt die Daten von der EZB bis einschließlich Oktober und Januar bis Oktober 24. Da haben wir immerhin ein Plus von 20% Kreditvolumen gegenüber 2023 in dem Vergleichszeitraum. Das ist durchaus schon was, ne? Da sieht man schon auch einen entsprechenden Anstieg. Wir müssen ja sehen, Kredite werden dafür vergeben, dass man eben Immobilien kauft. Und insofern ist das eben auch ein guter Proxy für das Transaktionsgeschehen. Aber wir müssen natürlich sehen, im Vergleich zu 2021, der Zeitraum Januar bis Oktober, sind wir immer noch 30% weniger. Also das heißt, wir haben Anstieg, aber wir sind noch weit weg von dem Peak, den wir hatten. Aber was eben wesentlich ist, wenn wir jetzt auf die aktuelle Zinsstatistik schauen, dann sind wir so im Durchschnitt bei 3,45%. Das ist der Durchschnitt jetzt vom Oktober. Ja, die Zentralbanken sind da immer ein bisschen langsamer, was die Daten angeht. Aber so ungefähr entspricht das ja auch dem, was wir jetzt am Markt sehen aktuell. Und für die 10-Jahres-Zinsbindung. Und damit sind wir so niedrig wie seit September 2022. Und das macht natürlich schon etwas, das erhöht insgesamt die Attraktivität von Immobilien wieder. Und damit erklärt sich eben auch so zunehmend auch wieder dieser Anstieg im Markt. Plus natürlich all das andere, was passiert, vor allen Dingen die steigenden Mieten, die es natürlich auch wieder attraktiver machen zu kaufen.
Wobei natürlich, wenn wir uns nochmal erinnern, September 22, da waren wir alle noch in der Zinsschockstarre, ne? Da dachten wir alle nur irgendwie, das ist jetzt alles ganz furchtbar, so schlimm wie jetzt war es seit Ewigkeiten nicht mehr, alles ist kaputt. Also nur nochmal sozusagen zur Einordnung, ja, aus heutiger Perspektive, in der Retrospektive war es damals niedrig, aber als wir da im September saßen, dachten wir so, wissen wir auch nicht.
Naja, das war damals schon ein Zinsschock, das stimmt. Und ich weiß auch noch, wir haben damals noch gerätselt, wie hoch geht's denn? Bleibt es jetzt so oder geht es wirklich noch höher? Kann es auf 4% steigen? Ich hätte damals auch nicht unbedingt gedacht, dass wir auf über 4% bei der 10-jährigen Zinsbindung gehen, muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, seitdem, das zeigt eben sehr schön, wir haben diesen Peak überwunden. Wir sind jetzt wieder in der Abwärtsphase bei den Zinsen. Und das macht es natürlich einfach spannend.
Genau, trotzdem haben wir natürlich, ich hatte das gerade schon angedeutet, trotzdem deutlich höhere Zinsen als 2021. So, und ob das gut ist oder nicht, da können wir irgendwie gleich nochmal drauf kommen. Aber das ist natürlich trotzdem eine Belastung, die von den Haushalten irgendwie gestemmt werden müssen. Wie? Also wir leben jetzt damit, die Löhne sind gestiegen natürlich, aber erzähl mal, also irgendwie muss es ja kompensiert werden, dass jetzt die Zinsen so viel höher sind. Wo verstecken die sich eigentlich?
Ja, da muss man erstmal sagen, da gibt es keine so richtig amtlichen Daten, jedenfalls noch nicht. Also die Zentralbanken sind dabei, das genau genauer zu erheben, dass sie eben auch die Einkommensdaten, die Zinsdaten und all das erheben von den einzelnen Haushalten und man dann eben diese Daten bekommt. Aber wir haben den großen Vorteil, wir haben von Interhyp Daten bekommen für diese Folge jetzt, um mal genauer zu schauen, wie sieht's denn eigentlich aus mit den sogenannten DSTI-Ratios. Ja, das ist die Debt Service to Income Ratio. Also das heißt, wie viel Prozent meines Einkommens muss ich eigentlich für den Kredit bezahlen? Und da muss man dann sehen, naja, da hat sich schon einiges getan. Also 2021 waren die Kunden von Interhyp so im Durchschnitt bei 21%, die man zahlen musste. Das zeigt eben auch, wie günstig eigentlich auch Kredite waren. Das kletterte aber teilweise auf 26% und mehr, also 5% Punkte mehr Belastung, das ist schon ganz schön viel. Jetzt liegen wir wieder bei 24%. Ja, also auch das verdeutlicht sehr schön, was sich so getan hat. Und wenn wir dann das Loan-to-Income anschauen, also den Kredit bezogen auf das Einkommen, wie vielfache des Jahreseinkommens kriegst du an Krediten? Das waren mal bei 5,5 und ist auf 4,5 gesunken. Ja, also auch da sieht man, die Banken sind ein bisschen kritischer geworden und insgesamt die Leute haben mehr Eigenkapital eingesetzt. Das ist auch ganz spannend. Also die Quote ist von 19% auf 21% gestiegen. Gleichzeitig ist aber weniger getilgt worden. Und ich glaube, die Tilgung, das ist ja gerade das, was du am leichtesten anpassen kannst. Wir waren bei 3% Tilgung, wir sind jetzt wieder bei eher 2%. Ja, also so spart man natürlich 1% Belastung ein. Aber klar, du musst es natürlich irgendwann trotzdem zahlen. Letztlich die Kredite verlängern sich dadurch. Und was ganz interessant ist, wenn wir einfach auf die monatliche Rate schauen, die war mal bei 1.100 Euro im Durchschnitt. Die ist dann auf 1.500 geklettert, jetzt bei 1.450. Ja, also man sieht einfach an diesen Zahlen, ja, es ist besser geworden, aber wir sind einfach noch weit davon entfernt von diesen Rahmenbedingungen, wie wir sie 2021 hatten. Wahrscheinlich sollte man auch gar nicht so sehr zurückschauen, dann ärgert man sich nur auch als Kunde oder derjenige, der jetzt eine Finanzierung angehen möchte. Also man macht sich glücklicher, wenn man nur auf den kurzfristigen Ast guckt.
Ja, wobei wir hatten da im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ich hatte kürzlich das Vergnügen mit jemandem, der vor allen Dingen in Aktien investiert ist und liegt so bei der Beurteilung des Aktienmarkts in einer völlig anderen Richtung. Der sagt nämlich, der Markt, also die Rendite einer Bank, sind ja die Zinsen, die die Kunden bezahlen müssen. Und die Tatsache, dass die Zinsen so niedrig waren, war ein Riesenproblem, weil damit eigentlich der Bankenmarkt kaputt war. Also das, was die Bank verdienen kann, das war quasi nicht mehr existent. Und das ist jetzt viel besser, weil man natürlich jetzt auch wieder ein bisschen Zinsen zahlen, also Zinsen verdienen kann. Das ist zumindest eine spannende Perspektive, weil wir auch immer über Stabilität sprechen. Und wenn eine Bank nichts mehr verdienen kann, wir brauchen sie ja für die Finanzierung, dann ist möglicherweise ja jetzt etwas in Ordnung gekommen, was vorher nicht in Ordnung war, oder? Wie siehst du das?
Also ich würde mal sagen, wir waren ja in einer extrem Niedrigzinsphase. Und diese extrem Niedrigzinsphase ist natürlich schon schwierig. Es ist natürlich auch schwierig für die Banken. Also letztlich, worauf das abzielt, ist ja, es gibt einen Spread, von dem die Banken profitieren. Das heißt, wenn der Habenzins, den du auf dein Sparbuch bekommst oder dein Tagesgeldkonto bekommst, wenn der unterhalb des Kreditzinses liegt, dann verdient die Bank. So, und wenn wir jetzt aber einen niedrigen Kreditzins haben von 0,5% oder 1%, dann wird es irgendwann schwierig, weil du kannst schlecht das Tagesgeld mit minus 1% verzinsen. Weil dann wirst du im Zweifelsfall sagen, nee, dann stecke ich das da nicht in die Bank, sondern ich lege es unter mein Kopfkissen oder in Safe oder irgendwas. Und dadurch haben wir natürlich eine Problematik. Wenn wir jetzt aber Richtung 2% bei den Zinsen gehen, denke ich, ist das noch nicht so dramatisch. Natürlich, höhere Zinsen bieten mehr Möglichkeiten, Marge zu bekommen. Andererseits müssen wir natürlich auch sehen, gerade Kreditzinsen oder Kredite für Immobilien, die werden auch refinanziert, zum Beispiel über Anleihen. Das heißt, da haben wir auch eine andere Finanzierungsform. Das geht nicht über die Einlagen der Kunden. Und viele Banken verdienen ja letztlich auch dadurch, dass sie eben am Wertpapiermarkt auch aktiv sind. Also haben durchaus auch andere Formen der Einnahmeerzielung, nicht nur das klassische Finanzierungsgeschäft. Also von daher sehe ich da jetzt noch keine so großen Gefahren. Aber man muss natürlich schon sehen, wenn wir mal in einer Welt sind, wo es nur noch ganz, ganz niedrige oder keine Zinsen mehr gibt, dann müssen die Banken sich natürlich schon irgendwo auch neu erfinden.
Ja, also der Herr ging so weit, dass er sagte, wenn wir uns wieder Richtung Nullzinsen bewegen, dann kann man eigentlich davon sprechen, dass die Währung kaputt ist. Also dann gibt es sowas wie eine neue Währung oder irgendwas müsste man sich ausdenken. Ist natürlich alles dramatisch und sehr reißerisch. Nichtsdestotrotz, wenn man das sozusagen aus der Perspektive derjenigen, der Geldschöpfenden sieht, also aus Perspektive der Banken, ist das Argument nicht völlig von der Hand zu weisen. Also natürlich, wenn sie jetzt anfangen oder wenn Banken selber im Wertpapierhandel aktiv sind, dann ist das ja schon eine alternative Renditevariante, die sie da an den Tag legen. Wahrscheinlich auch, weil im klassischen Kreditgeschäft nicht mehr so viel zu holen ist. Es ist ja schon eine Seitwärtsbewegung. Und wenn wir beide ein Projekt vorgelegt bekommen, wo wir sagen, hey, 2%, dann würden wir das eine oder das andere, die eine oder andere Augenbraue liften, aber wir würden nicht wirklich sagen, wow, das ist ja ein Bombenangebot. Also, oder? Also sind wir da unfair, wenn den Banken gegenüber, diese Perspektive ist mir eigentlich so als Projektentwickler nicht so wahnsinnig nah, aber wenn wir uns mal in die Schuhe der anderen stecken, brauchen wir sie ja langfristig schon, und zwar als stabile Partner.
Also ich meine, das ist ja das, was die Bundesbank regelmäßig beobachtet. Wir haben ja öfter schon über den Finanzstabilitätsbericht auch gesprochen. Der nimmt ja gerade auch die Profitabilität der Banken in den Blick. Und die war tatsächlich in der Niedrigzinsphase nicht so groß. Die ist besser geworden. Wobei man natürlich auch sagen muss, weniger Kredite bedeutet natürlich auch weniger Geld verdienen. Das ist auch klar. Aber das Problem kann zum Beispiel für die Banken entstehen, die sehr stark auf Einlagen fixiert sind, wenn die Zinsen beispielsweise sehr stark fallen. Man muss bei den Einlagenzinsen dann reagieren, aber hat eben noch umgekehrt, wenn die Zinsen sehr stark steigen, ja, dann musst du bei den Einlagezinsen reagieren, du musst die erhöhen, aber du hast die ganzen Kreditverpflichtungen, die ja noch relativ niedrig eingeloggt sind. Da gibt es natürlich schon Probleme dann bei den Banken. Kann es geben, wenn man nicht entsprechende Sicherungsinstrumente gewählt hat. Aber ich würde mir da jetzt nicht zu viel Gedanken machen. Also wir dürfen uns ruhig über die etwas niedrigeren Zinsen freuen. Wir müssen nicht fürchten, dass die Banken nun alle tatsächlich Probleme bekommen deswegen oder kein Geld mehr verdienen. Tatsächlich sehen wir auch, der Markt ist wirklich stabil. Die Kreditausfälle sind auch sehr, sehr niedrig gewesen in den letzten Jahren. Und die Banken sind insgesamt robuster aufgestellt, mehr Eigenkapital auch wieder. Also von daher sehe ich da jetzt keine großen Probleme und Verwerfungen.
Gut, dann legen wir das Thema auch wieder ad acta. Es war einfach nur eine spannende, zu dem Thema passende Beobachtung zu sagen, hey, wir haben doch da Partner, müssen wir auf die auch aufpassen? Oder ist es sowieso egal? Schnell in Sachwerte investieren, dann können die anderen mit der Währung machen, was sie wollen. Solange wir im Grundbuch stehen, ist alles gut.
Aber gerade dieses Währungsthema, ne, das ist immer wieder ein großes Thema für alle möglichen, ich sag jetzt mal, Verschwörungstheorien oder ähnliches. Da werden die irrsten Behauptungen und aufgestellt. Also das ist schon faszinierend. Das ist schon irgendwie ein Thema, das für viele nicht so greifbar ist und was immer wieder, ne, zumindest Raum für Mythen gibt. Sollten wir vielleicht mal irgendwann extra behandeln.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch bolle spannend und es gibt ja nur wenige, die in ihrem Studium das Thema auch so richtig mal beackert haben. Insofern ist da ja auch jede Menge sozusagen eigentlich fehlende Bildung bei ganz vielen, obwohl wir jeden Tag mit Geld zu tun haben. Also vielleicht gibt's da auch sogar echt einen Bildungsauftrag, also nicht nur an uns, sondern an alle diejenigen, die sich damit mit ein bisschen Fachkompetenz auseinandersetzen können. Insofern, genau. Aber wir kamen eigentlich von der monatlichen Rate, die nun laut den Zahlen von unserem Kooperationspartner Interhyp ein wenig runtergekommen sind, nämlich von 1.500 jetzt auf 1.450. Und natürlich stellt sich die Frage, das ist wahrscheinlich ein Schnitt über alles, wie sieht's denn in den Großstädten aus? Also ist da die Rate auch runtergekommen oder haben wir da eher die Situation dass hier diejenigen Raten liegen, die eigentlich den Schnitt versauen, weil sie im ländlichen Raum noch weiter runter. Also gibt's da eine Besonderheit? Erzähl.
Ja, also das fand ich ganz schön, dass mir die Kollegen hier Daten für die drei größten Städte zugeliefert haben: Berlin, Hamburg und München. Und Berlin, muss man sagen, naja, da liegt man bei der monatlichen Rate so 100 Euro über dem Durchschnitt. Das ist jetzt noch gar nicht so viel. Ja. Das heißt, wir sind so bei 1.600, 1.550. Hamburg ist dann je nachdem schon 200 bis 300 Euro teurer pro Monat. Und München, ja, schießt den Vogel ab, ist man im Durchschnitt bei 2.100 Euro. Ne? Also 600, fast 700 Euro über dem Durchschnitt. Die Tilgung, die die Haushalte in den Großstädten machen, das ist vergleichbar. Aber was eben spannend ist, die Eigenkapitalquoten sind tatsächlich noch mal höher in den Großstädten. Also in München werden im Durchschnitt 26% Eigenkapital eingebracht. Man muss sich ja klar machen, das ist immer bezogen auch auf den höheren Kaufpreis. Also absolut gesehen ist natürlich die Eigenkapitaleinbringung noch deutlich höher. Wenn du im Durchschnitt bei 21% liegst, Hamburg und München bei 26%, Hamburg sind 23%, Entschuldige, Berlin 22%. Aber was ich sagen will, ist es einfach nochmal deutlich viel mehr Geld, das du da einbringen musst. Und trotzdem ist eben der Anteil am monatlichen Einkommen auch nochmal höher. Das sind in München eben 26%, in Berlin, Hamburg 25%. Also du musst mehr von deinem Einkommen ausgeben und du bringst mehr Eigenkapital ein. Das ist schon spannend, wie das in den Großstädten tatsächlich aussieht.
Ja, auch vor dem Hintergrund extrem spannend, als dass ich, also grundsätzlich kann man sagen, verdienen Menschen in den Städten mehr als im Umland. Das muss ja so sein, dass man in den Städten dann mehr verdient. Geht dann alles wieder fürs Wohnen drauf. Aber das andere ist, du sagst, München schießt den Vogel ab. Hast du irgendeine sinnvolle Erklärung dafür? Also ich beobachte München schon seit einiger Zeit. Die haben ja auch teilweise Faktoren, die sich durch nichts mehr herleiten lassen. Einfach nur, weil die Nachfrage ist halt, wie sie ist. Und irgendwie hört das auch nicht auf. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so ja, nee, ein Faktor 42 halte ich für völlig abstrus irgendwo im Zentrum von München. Oder es wird ja niemals gezahlt. Es wird ja doch gezahlt. Kann man hier sozusagen ein, um es mal politisch polemisch zu formulieren, ein Auseinanderklaffen von einer reichen Stadtgesellschaft und dem Rest des Landes sehen? Oder ist das einfach nur das Phänomen, dass hier die ganzen Banker sich ein oder die ganzen, ich sag mal, Top-Manager, Top-Verdiener ein Zinshausimmobilie leisten. Was genau ist der Grund dafür? Hast du irgendeine Idee, warum München so abgeht?
Also das ist tatsächlich spannend und immer noch so ein bisschen ungelöste Frage. Aber was du gesagt hast, die Löhne sind höher in München, sind auch in Hamburg höher. Wir haben das ja mal gegenübergestellt, wie viel Prozent oder wie viel Quadratmeter Wohnraum kann ich mir denn leisten für mein Einkommen, für mein Durchschnittseinkommen. Da sieht man aber schon, die Großstädte schneiden schlechter ab. Ja, das heißt, die Löhne sind höher, aber das kompensiert nicht für die Mieten. Also du kannst in München, wenn ich es richtig im Kopf habe, dir 45 Quadratmeter leisten. Im Bundesdurchschnitt waren es, glaube ich, 70 Quadratmeter. In Hamburg sind es aber auch noch so knapp 60 oder so, ne? Also da ist auch eine große Differenz. So, die Daten jetzt von Interhyp für mich unterstreichen die so ein bisschen die These, die ich immer schon hatte. In München gibt's einfach wahnsinnig viel Vermögen. Ja, also es gibt anscheinend viele Menschen, die tatsächlich viel Geld auf dem Konto haben und die deswegen aus ihrem Vermögen diese Immobilien dann eben auch bezahlen können. Und das ist vielleicht ein Grund, warum sich hier in München und rund um München, also Starnberg oder so ist ja ähnlich, dass sich da einfach auch Löhne und Mieten oder Löhne und Immobilienpreise so entkoppelt haben. Das kann eigentlich nur an den immens hohen und verfügbaren Vermögen liegen. Es ist einfach eine sehr reiche Gegend und über Generationen sind jetzt quasi Vermögen da entstanden, die dann eben auch dafür eingesetzt werden können.
Es ist auf jeden Fall spannend. Wir eröffnen jetzt auch gerade einen Standort bei München, muss man sagen, im Münchner Osten, Vaterstädten. Und es ist wirklich interessant, dass dort alles irgendwie ein anderes Preisniveau hat. Also auch selbst aus Hamburger Perspektive, ich würde sagen, irgendwie bei uns ist auch nicht alles billig. Und irgendwie so, aber das ist so, wenn man nach München kommt, da hat man so den Eindruck, es kostet alles 20 Euro mehr, egal worum es geht. Also so, wenn du abends rausgehst, egal. Aber an diesem Rätsel werden wir noch weiter knacken müssen, weil irgendwie ist es schon bolle interessant. Auch als Perspektive für andere große Städte, was muss ich denn machen, um so wertvoll zu werden? Ne? Ein schöner Flughafen wäre schon mal eine Idee. Schöne Grüße an die Regierung in Hamburg. Wenn man in Hamburg landet, dann hat man immer den Eindruck, man ist in der Provinz. Aber gut. Aber genau, wir sind nun in den Metropolen. Wer kann sich das denn eigentlich leisten? Also wir haben gerade schon mal gesagt, höhere Einkommen sind es auf jeden Fall. Können wir da sagen, das sind vor allen Dingen die Chefetagen oder können wir sagen, das sind vor allen Dingen bestimmte Branchen oder also wer ist es denn, der diese doch sehr teuren Wohnsituationen bezahlen kann?
Also ich meine, was die Zahlen einfach deutlich machen, ist, der Kreis derjenigen, die sich Wohneigentum leisten können, ist ja immer überschaubar, weil du eben nicht nur das relativ hohe Einkommen brauchst, sondern du brauchst auch ein relativ hohes Vermögen, gerade in den Großstädten. Und das macht es eben sehr, sehr schwierig. Für mich heißt das aber vor allen Dingen, und das ist für die Zuhörerschaft ja einfach interessant, Vermietung in den Metropolen und in den Metropolregionen, das bleibt einfach relevant. Weil selbst wenn wir jetzt eine größere Reform machen, wenn es jetzt Grunderwerbsteuererleichterungen gibt, wenn es vielleicht auch Nachrangdarlehen oder irgendwas gibt, das wird dafür sorgen, dass mehr Menschen ins Wohneigentum können. Aber so wie die Wohnungsmarktlage ist, wird es immer auch viele Menschen geben, die auf Vermietung angewiesen sind. Also insofern bleibt der Markt da einfach auch interessant von diesem grundsätzlichen Befund her. Wir werden in Großstädten wie München, wie Berlin, wie Hamburg und auch vielen anderen Großstädten dauerhaft eben mehr Mieter haben als Eigentümer haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Perspektive.
Genau. Und weil es dann natürlich auch teurer werden muss, logischerweise, weil ja alles andere auch teurer wird, werden wir wahrscheinlich auch in der Zukunft noch eine ganze Menge Regulierung sehen, oder?
Also wir sehen ja gerade sehr intensive Diskussionen auch wieder um Mietpreisregulierung. Und es gibt ja die Diskussion mit der Mietpreisbremse. Ich glaube nach wie vor, dass die Politik da schon ein bisschen vorsichtiger sein wird, was das Thema Mietpreisregulierung angeht, weil wir einfach sehen müssen, es gibt erhebliche Nebenwirkungen, vor allen Dingen eben auf die Anreize, dann tatsächlich in Sanierung zu investieren. Und wir brauchen eben Sanierung, um mit den Klimaschutzzielen voranzukommen. Also ich glaube, das ist schon ein Dilemma, dessen sich die Politik bewusst ist. Und insofern wird man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wir sehen natürlich, es gibt die Forderungen immer wieder, auch von Teilen der Grünen durchaus, also eher vom linken Flügel der Grünen. Es gibt die Forderungen von den Linken natürlich, die jetzt auch mal rausgehauen haben, wir müssen jetzt einen Mietenstopp und wir müssen doch das, was wir in Berlin gemacht haben mit dem Mietendeckel, das muss da jetzt auch bundesweit kommen. Also die Vorschläge gibt es natürlich schon. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Meine These wäre aber nach wie vor, es wird da nicht über die Mietpreisbremse hinausgehen.
Was ja schlimm genug ist. Also
was schlimm genug ist.
Nicht klein. Also da ist irgendwie, da wird ja die Einnahme von einem Markt reglementiert. Der, gut, ich habe mich darüber schon an verschiedenen Stellen ereifert, ja?
Gut, was man natürlich bei der Mietpreisbremse sehen muss, sie gilt erstmal nicht überall, sie gilt auch in vielen Umlandgemeinden nicht und natürlich der Kreis der Immobilien, die betroffen sind, wird eigentlich immer kleiner, weil es gilt ja die Stichtagsregelung 2014. Ja, also alles, was nach 2014 entstanden ist, beziehungsweise nach 2013 entstanden ist, ist ja nicht betroffen und der Anteil dieser Wohnung wächst entsprechend immer weiter. Also insofern läuft sich die Regelung da irgendwo aus und ich hoffe, wenn es jetzt nochmal eine Verlängerung geben sollte, dass es das tatsächlich das letzte Mal war.
Ich hoffe, dass du mit solchen Kommentierungen nicht Stichwortgeber wirst für eine Überlegung, den Stichtag nochmal anzupassen, aber ja. Aber dann lass uns nochmal, und diese Frage müssen wir natürlich einmal für unsere Anleger und Investoren, Immobilienbesitzer, Halter und Projektentwickler stellen. Was sagen all diese Daten über die Perspektiven im Wohnungsmarkt? Geht es jetzt eher alles wieder ganz nach oben oder so ein bisschen Seitwärtsbewegung oder stabilisiert sich da etwas? Oder was ist jetzt sozusagen das Signal für den Markt?
Naja, ich meine, diese Daten zeigen schon, dass es etwas aufwärts geht, dass die Leistbarkeit ja zumindest etwas wieder zunimmt und von daher der Markt so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Also denke, 2025 wird ein besseres Immobilienjahr als 2024. Das zeigen eben diese Zahlen auch. Und von daher denke ich auch, dass die Preise auch wieder stärker nachlegen werden, weil eben die Nachfrage einfach da ist. Wir sehen ja auch, dass das Angebot durchaus noch klein ist und kleiner wird. Ja, die Bautätigkeit geht eher weiter zurück. Nach unseren Schätzungen kommen wir nur noch auf 260.000 Wohnungen in diesem Jahr, 230.000 Wohnungen im nächsten Jahr. Das heißt, der Druck nimmt dazu und das ist natürlich schon eine spannende Perspektive für alle, die in den Markt anlegen. Und natürlich auch der Anleger profitiert natürlich von den niedrigeren Zinsen. Das macht es eben insgesamt attraktiver. Und was man eben auch sieht, Vermietung bleibt eben attraktiv, gerade in den Großstädten. Also insofern insgesamt schon eher ein positives Bild auf den Markt im nächsten Jahr. Aber ne, es ist immer wichtig, dass man die Erwartungen nicht überzieht. Wir sind noch weit davon entfernt von so einer Boomphase wie 2021. Also es geht eher um eine moderate Steigerung, um vielleicht ja langfristig gute Perspektiven, aber keinen kurzfristigen Boom.
Okay, wobei natürlich, wenn man das mal so zusammenfasst, sinkende Zinsen, verknappendes Angebot spricht jetzt ganz kurz gesprochen schon für steigende Immobilienpreise, oder? Auch deutlich über Nominalsteigerung irgendwie, was Inflationsbereinigung angeht, oder? Was meinst du?
Das denke ich schon, ja. Also das glaube ich auch. Wenn ich jetzt mal aus dem Bauch heraus schätzen müsste, würde ich so sagen, naja, 5% Preissteigerung im nächsten Jahr ist durchaus drin. Dann sind wir so bei real 2-3%. Also das ist, glaube ich, das, was man ungefähr erwarten kann.
Mit einer entsprechenden Überzeichnung natürlich in den Metropolen. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Gut, dann danke ich dir und dir für die Einordnung, Interhyp für die Daten, dir da draußen natürlich fürs Interesse und für den Fall, dass hier eine Frage nicht behandelt wurde, die dir aber unter den Nägeln brennt, dann bitte gerne eine E-Mail schreiben, die E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Und ich sag's nochmal, ihr würdet uns wahnsinnig eine Freude machen, wenn ihr uns auf YouTube ein wenig unterstützt. Wir sind ja noch nicht so lange jetzt auf YouTube unterwegs und dort wollen wir auch noch 2,5 Leute erreichen, 2,5 Leute mehr. Insofern freuen wir uns über deine Unterstützung. Und dann würde ich sagen, genieß diese wunderbare Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, kein Stress und freut euch auf den Markt im nächsten Jahr. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du suchst einen Finanzpartner für deine Kapitalanlage? Dann sprich mit der Interhyp. Von der Planung bis zum Abschluss stehen dir die erfahrenen Experten für Baufinanzierung zur Seite. Mit einem Team, das auf Immobilien als Kapitalanlage spezialisiert ist. Informiere dich jetzt auf www.interhyp.de.